In der heutigen Episode soll es um Autopoiesis gehen. Ein schweres und ein schwerwiegendes Wort. Schwer ist das Wort vielleicht deshalb, weil es außerhalb der Systemtheorie nicht vorkommt und etwas erläutert werden muss. Schwerwiegend ist es deshalb, weil es in der Systemtheorie eine exorbitante Bedeutung einnimmt. Es ist sozusagen das Kernstück, der Motor eines jeden Systems, die Autopoiesis. Ein Begriff, den Umberto Maturana geprägt hat, der chilenische Biologe und Systemforscher und der von Niklas Luhmann aufgegriffen wurde. So möchte ich heute aus Luhmanns Buch Einführung in die Systemtheorie die Gedanken über Maturana und seinen Begriff Autopoiesis zitieren und dann praktische Gedanken an diese Überlegungen anschließen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Im Rahmen meiner systemischen Ausbildung habe ich den Begriff Autopoiesis auch gehört. Irgendwie wusste ich gar nicht so genau, wie man ihn aussprechen soll. Und ich konnte wenig damit anfangen. Ich habe ihn schlicht und ergreifend gar nicht verstanden. Deshalb freue ich mich, dass Luhmann selbst den Begriff Autopoiesis erklärt in seinem Buch Einführung in die Systemtheorie. Und so können wir aus erster Hand erfahren, wie der Begriff gemeint ist. Denn Luhmann wiederum hat von Maturana selbst erfahren, wie er auf den Begriff kam. Und um hier keine Ungenauigkeit aufkommen zu lassen, möchte ich gern die Originalworte von Luhmann zitieren. Luhmann schreibt im Buch Einführung in die Systemtheorie auf Seite 107. Aber warum Autopoiesis? Maturana hat mir erzählt, wie er auf diesen Ausdruck gekommen ist. Er hatte ursprünglich mit zirkulären Strukturen gearbeitet, mit dem Begriff der zirkulären Reproduktion der Zelle. Anmerkung von mir: Umberto Maturana war Biologe und deshalb hat er seine systemtheoretischen Forschungen an biologischen Systemen durchgeführt und daher die Zelle. Ja, Anmerkungen von mir zu Ende, weiter geht's im Buch. Das Wort zirkulär ist ein eingeführtes Wort, das keine weiteren Probleme aufwirft, aber für Maturana war es nicht genau genug. Da erteilte ihm ein Philosoph beim Abendessen oder bei einem anderen gesellschaftlichen Anlass eine Aristoteles-Lektion. Er erklärte ihm den Unterschied zwischen Praxis und Poesis. Praxis ist eine Tätigkeit, die ihren Sinn in sich selber als Tätigkeit hat. Ich lese nochmal vor. Praxis ist eine Tätigkeit, die ihren Sinn in sich selber als Tätigkeit hat. Wenn ich etwas Praktisches mache, dann reicht die Tätigkeit bereits aus, es braucht keinen weiteren externen Sinn, so der Gedanke. Das finde ich spannend. Ich hätte das Wort Praxis vielleicht nicht so verwendet. Das heißt, wenn ich etwas tue, weil es mir selbst gut genug ist, dann ist es eine praktische Tätigkeit. Beispielsweise, wenn ich etwas lese. Ohne weiteren Sinn. Ich möchte nichts lernen, ich möchte einfach nur lesen. Das wäre dann ein praktisches Lesen. Oder ich gärtnere, aber nicht um etwas zu ernten, sondern weil ich gerne im Garten arbeite und einen grünen Daumen habe. Also für mich trifft das nicht zu, aber es gibt viele Menschen, die machen das gern. Und das wäre dann ein praktisches Gärtnern, ohne Ziel. Das Gärtnern allein ist schon gut. Ja? Ich mache selbst gern Sport. Ich gehe gern joggen, Fahrrad fahren, was auch immer. Und ich würde es auch eher als praktisch bezeichnen. Es liegt kein Ziel dahinter. Ich mache es einfach nur, weil es mir Spaß macht, weil ich es genieße. Oder verschiedene andere Begrifflichkeiten kann man sich vorstellen, die man einfach nur macht, weil man es macht. Malen, töpfern, irgendwelche Dinge, die kein Ergebnis benötigen. Hier speist sozusagen die Tätigkeit sich selbst mit Sinn. Ich zitiere weiter. Bei der Praxis ist die Selbstreferenz schon im Begriff vorgesehen und die Poiesis wurde Maturana als etwas erklärt, was etwas außerhalb von sich selber herstellt, nämlich ein Werk. In der Poiesis tut man etwas, man handelt, aber nicht, weil das Handeln Freude macht oder tugendhaft ist, sondern weil man etwas produzieren will. Aha, Poiesis ist also eine Tätigkeit, die ein Werk, ein Ergebnis zur Folge hat. Ich mache es nicht, weil ich Freude habe, einfach so, sondern ich mache es, weil etwas dabei herauskommen soll. Nun gibt es natürlich Tätigkeiten, die beides beinhalten können und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz schwarz-weiß. Also nehmen wir mal das Thema Sport. Es gibt vielleicht Menschen, die machen gern Sport, aber sie halten sich auch gesund oder sie werden dadurch schlanker. Das heißt, man hat einen Poiesis-Charakter, Schlank werden, fit bleiben und einen Praxischarakter macht Spaß. Gleiches gilt beim Gärtnern. Ja, wenn ich gärtnere und mir macht es Spaß, dann wäre das eine praktische Tätigkeit. Wenn ich aber etwas anbaue, um was zu ernten, dann wäre das eine Poesis-Tätigkeit, weil ja ein Werk dabei herauskommt, ein Kohlkopf, eine Gurke, eine Tomate, die ich dann ernten kann. Ich finde es dennoch spannend, sich der Unterschiedlichkeit dieser beiden Begrifflichkeiten mal bewusst zu sein, denn es gibt ja noch eine andere Sache, die mir da in Sinn kommt, nämlich den Ausdruck, der Weg ist das Ziel. Das höre ich öfters mal. Und es gibt ja immer eine große Diskussion über die Sinnhaftigkeit im Leben, Ziele zu definieren, also ein Werk, ein Ergebnis, oder etwas zu machen, einfach nur, weil es Spaß macht. Und nun kann man mal selbst in sich gehen, du kannst ja das ja mal für dich überlegen, bist du jetzt mehr im praktischen oder mehr im Poesis-Kontext unterwegs? Machst du nur Dinge, die irgendein Ergebnis produzieren? Machst du nur Dinge, die auf ein Ziel ausgerichtet sind? Oder machst du auch praktische Dinge, die dir einfach irgendwie Spaß machen? Ja, ich finde eine spannende Überlegung. Ich habe das selber ab und zu mal in mich hineingehört und irgendwie nehme ich immer gerade ambivalente Meinungen dazu wahr. Die einen sagen, du musst unbedingt ganz viele Ziele definieren, Ergebnisse vordenken, alles Mögliche, ergebnisorientiert arbeiten, also ganz im Poesis-Sinne voranschreiten. Alles, was du tust, muss zielgerichtet sein. Das wäre die eine Perspektive. Und die andere Perspektive wäre, es ist doch vollkommen fein, wenn du Spaß hast, zum Beispiel auch bei der Arbeit oder im Leben, führe ein praktisches Leben, also ein Leben, was sich selbst genügt, führe eine praktische Arbeit durch, also eine Arbeit, die sich selbst genügt, die dir Freude macht, alleine schon beim Machen, auch dann, wenn gar kein Ergebnis dabei rauskäme, an dem du dich vielleicht zusätzlich erfreuen kannst. Und wahrscheinlich ist die Kombination aus beiden Wörtern so die beste Idee. Ja, wenn man etwas praktisch macht, was einem Freude macht und dabei auch noch ein Werk dabei herauskommt, was man dann irgendwie nutzen kann und sich vielleicht wieder drüber freuen kann, ja, das wäre dann eigentlich wahrscheinlich die perfekte Idee. Und demzufolge ist die Abwägung, soll ich mir Ziele aufstellen oder nicht, soll ich ergebnisorientiert arbeiten oder nicht, wahrscheinlich keine Schwarz-Weiß-Abwägung, sondern immer ein sowohl als auch. Das heißt, beides sollte irgendwie dabei sein, dass es gut ist. Ja, im Zweifel lieber ein praktisches Leben, wenn ich selber mit meiner Tätigkeit Freude habe, auch wenn nichts dabei rauskommt, wenn ich es mir irgendwie leisten kann, dann wäre das ja auch toll. Was irgendwie nicht so schön wäre, wäre ein Poesis-Leben, wenn man so ausdrücken möchte. Ein Leben, was zwar immer auf Ergebnissen orientiert ist, aber im Prinzip nie Freude macht, das wäre irgendwie ein trauriges Leben. Aber auch dafür haben sich einige Menschen offensichtlich entschieden, das so zu tun. Ich finde die Unterscheidung spannend, weil wir Systemiker ja immer von Unterscheidungen leben. Und vielleicht können wir schon mit dieser Unterscheidung von Poesis und Praxis was anfangen, um bei uns selber mal zu forschen, in welchem Kontext sind wir gerade unterwegs oder auch in welchem Kontext sind wir mit welcher Art und Weise und welcher Ausprägung unterwegs. Und wir können natürlich auch andere beobachten. Also geht es immer nur um Ergebniserreichung oder geht es auch um Spaß? Können wir vielleicht die jeweils anderen Facetten mit ins Boot nehmen, um es besser, leichter und effizienter zu machen? Wer weiß. Ja, ich würde mich freuen, wenn du an dieser kleinen Zwischenstelle der Autopoesis-Herleitung schon was mitnehmen kannst, nämlich die Frage, ist der Weg nun das Ziel oder doch nicht? Und vielleicht schließt sich da auch die Frage nach dem Warum in einem Metakontext an. Also, warum lebe ich denn überhaupt? Ja. Soll es nicht eigentlich auch Spaß machen? Oder buckle ich mich nur ab, dass ich dann irgendwann mal Spaß habe und erlebe ich diesen Spaß dann vielleicht gar nicht mehr? Also auch hier ist so eine tiefe Warum-Frage anschlussfähig, über die man gegebenenfalls nachdenken oder auch mit anderen diskutieren kann. Nun, ich zitiere mal weiter im Buch, wie nun das Auto hinzugekommen ist. Das ist nun relativ schnell erzählt. Ich zitiere: Maturana hat dann die Brücke gefunden und von Autopoesis gesprochen. Von einer Poesis als ihrem eigenen Werk, und zwar bewusst Werk. So, das heißt, Autopoesis schließt das eine Werk ans andere Werk an. Kommunikativ beispielsweise habe ich irgendetwas erreicht und an diesem erreichten Ergebnis schließt das nächste Ergebnis an, das nächste Ergebnis an, das nächste Ergebnis an, und das wäre dann Autopoesis. Es kann vielleicht auch Spaß machen, aber hier schließt ein Werk ans andere Werk an. Das heißt, die Autopoesis hat irgendwas hergestellt, was produziert, beispielsweise eine sinnhafte Aussage oder eine Reaktion im System. Und diese Reaktion im System ist die Bedingung für die folgende Reaktion des Systems und so habe ich eine Zirkularität, nur anders ausgedrückt. Wir können das ja im kommunikativen System beobachten. Also es gibt irgendeine Aussage, irgendein Thema, ein Kunde möchte ein Angebot, ein Auftrag eskaliert, ein Projekt soll aufgesetzt werden, es gibt ein Fest oder was auch immer zu organisieren und so weiter und so fort. Und über diese Sache wird kommuniziert und zwar anschlussfähig. Ja, den Kollegen fällt immer wieder was Neues ein, man ergänzt das, man führt das fort. Es gibt eine tatsächlich anschlussfähige Kommunikation. Und wenn es gut organisiert und gemacht ist, dann hört die auch nie auf. Deswegen gibt es Firmen hunderte von Jahren, es gibt Gesellschaften seit Jahrtausenden und auch Familien gibt es sehr lange. Das heißt also, anschlussfähige Kommunikation in Freundschaften, in Teams, in Familien, in Gesellschaften, in Unternehmen finden tatsächlich statt. Ein Werk schließt ans andere Werk an und das ist Autopoiesis. Wenn die Dinge nicht anschließen würden, würden sie abbrechen, die Kommunikation würde nicht mehr stattfinden und das soziale System würde zerfallen. Gleiches trifft natürlich auch auf unser Denksystem zu. Ein Gedanke schließt am anderen Gedanke an. Würde irgendwann mal aufgehört werden zu denken, dann würde wahrscheinlich auch der Mensch, der nicht mehr denkt, gar nicht mehr denken, in dem Falle tot sein, biologisch auch tot sein oder in dem Falle hirntot sein, wenn er nicht mehr denkt. Und auch ein Lebewesen, welches nicht mehr Stoff wechselt, also auch hier der Operant des Lebens, nicht mehr funktioniert, wäre dann tot. Das heißt, Systeme leben durch die Anschlussfähigkeit ihrer Werkproduzierung. So könnte man es etwas umständlich ausdrücken. Und wir reden ja immer von lebendigen Systemen, wenn wir von biologischen, psychischen und sozialen Systemen sprechen. Das heißt, Anschlussfähigkeit ist gegeben, Autopoiesis ist gegeben, das eine hängt am anderen. Luhmann formuliert im Buch sinngemäß, das System ist sein eigenes Werk. Das System ist sein eigenes Werk. Ja, es schafft immer wieder neue Werke und weil ja kein anderer Operant da ist, sondern nur ein werkschaffender Operant, wie zum Beispiel die Kommunikation, ist das System sein eigenes Werk. Das heißt, das System schafft sich selbst. Anders würde es nicht funktionieren. Systeme produzieren sich selbst. Und in dieser Überlegung steckt einmal mehr der Gedanke drin, dass geschlossene autopoetische Systeme nicht von außen direkt beeinflusst werden können, sondern nur über später noch zu erläuternde strukturelle Kopplungen. Das heißt, ich kann nicht direkt in den Stoffwechsel eines Baums hineinarbeiten, ich kann nicht direkt in den Kopf hineindenken, ich kann nicht direkt in ein soziales System hinein kommunizieren. Der Baum, der Kopf des Menschen, in den hineingedacht werden soll, oder das soziale System wird immer die Intervention, die Irritation, die Störung als solche wahrnehmen und selbst entscheiden, was es damit anstellen wird. Das ist der entscheidende Gedanke, der durch die Autopoiesis nochmal unterstrichen wird. Und nun ein abschließender letzter Gedanke, den Luhmann nochmal ganz deutlich formuliert und der mir wichtig zu sein scheint im Kontext der Autopoiesis. Luhmann sagt, die Autopoiesis kann nicht graduiert verwendet werden. Es gibt also nicht ein bisschen autopoetisch. Autopoetisch gibt es nur ganz. Es gibt Autopoiesis, so wie Autopoiesis halt ist. Ein Werk schafft das andere, dann lebt das System oder nicht. Dann ist es entweder ein totes System, was nie gelebt hat, oder ein ehemals lebendiges System, was nun nicht mehr operiert, also auch in dem Falle tot ist. Ein lebendiges System ist autopoetisch und ein nicht lebendiges System ist nicht autopoetisch. Es gibt die 1, es gibt die 0. Das ist vielleicht deswegen wichtig, weil man systemtheoretisch sagen könnte, ja, so ganz ist es bei uns nicht. Also ja, eigentlich treffen wir unsere Entscheidungen schon ganz autonom, aber ja, es gibt schon Fälle, wo mal von außen ein Einfluss reinkommt, der uns dann sozusagen direkt anstößt, irgendwas zu tun. Nein. Kein einziger Impuls von außen kann direkt ins System hineinwirken. Es braucht immer die Umwandlung der Information, des Impulses im System. Es gibt kein bisschen autopoetisch, es gibt entweder ganz und in dem Falle schafft das Werk nur sich selbst oder gar nicht. Es gibt keinen lebendigen Operanten und dann ist das System tot. Das ist vielleicht nochmal ein abschließender wichtiger Gedanke. Ein bisschen autopoetisch geht nicht. Ja, Luhmann hat in seinem Buch dann gesagt, genauso wie schwanger, ein bisschen schwanger geht auch nicht. Und Luhmann führte aus, dass das auch Maturana gern verwendet hat, um seinen Begriff zu erläutern. Das heißt, ein schwerwiegendes Wort, eine ganze Episode zu Autopoiesis. Ich hoffe, dass du was davon mitnehmen konntest. Das würde mich freuen. Beim zukünftigen guten Operieren mit dem Begriff der Autopoiesis wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehmer was, dein Heiko.